Ja, ich habe das erste Mal in der palästinensischen Stadt Nablus. Das ist eine schöne alte Stadt. Also ich kam mit Geschäftsleuten in Verbindung und mein Vater und ich waren dabei, für mich Sachen zu kaufen für meine Deutschlandreise. Und diese zwei Geschäftsleute sagten zu mir, ich habe da noch nie Deutsch gehört und kein einziges Wort Deutsch, also gewusst. Die haben mir gesagt, das ist ganz einfach. In Deutschland musst du nur zwei Worte lernen. Dankeschön und bitteschön. Das war das erste Mal, dass ich irgendwie die deutsche Sprache dann vernommen habe. Das war 1958 im Winter. Also ich kann mich witzigerweise erinnern an lange Unterhosen, weil mein Vater fester Meinung war, Deutschland ist furchtbar kalt und man bräuchte also lange Unterhosen, unbedingt. Und ich habe ihm gesagt, Papa, ich bin 18 Jahre. Und dann hat er gesagt, ja, wer bezahlt das? Du oder ich? Ich beschließe hier, dass du eben lange Unterhosen hast. Und ich habe die natürlich gekauft und ich habe die nie angezogen. Niemals. Ja, so kalt war es nicht und ich war viel zu eitel. Ne? Ja, und dann hatte er noch einen Tick gehabt, mein Vater. Er war kein allzu gebildeter Mensch, aber doch einigermaßen. Er hat gesagt, ja, und dann musst du noch dunkle Pullover kaufen. Ich habe gesagt, ja, aber dunkle Pullover passen nicht zu meinen Sachen. Ja, sagte er, gegen die Kälte muss man was Dunkles anziehen. Und da blieb er dabei. Ich habe diese Pullover auch kaum angezogen gehabt, weil ich hatte also wirklich andere Farben. Das passte nicht. Aber er war so entschlossen, dass ich diese dunklen Wollsachen mitnehmen sollen. Und ich habe natürlich mich gefügt. Ich hatte also schon einen Freund gehabt, der schon in Deutschland war. Der ist nach Münster gegangen und hat dort also sein Medizinstudium angefangen und hat mir wirklich die Treue gehalten, hat mir Briefe geschickt und einschließlich mit schönen deutschen jungen Studentinnen und so, die wirklich sehr attraktiv für mich waren, blond und gut gewachsen. Ich war also ganz entzückt. Ich habe gedacht, ah, da musst du dich auch beeilen und so weiter. Wir waren Teenagers. Ich meine, ich war 18. Und das war aber doch ziemlich wichtig. In unserer Gesellschaft ist es ja so, dass die Jungs sind getrennt von den Mädchen weitgehend. Und natürlich ist es ganz normal und auch gesund, dass beide Geschlechter zusammen sein wollen, gerade in dem Alter. Und ins Ausland gehen war im Grunde die Verwirklichung dieses Traums. Und Deutschland war ja ein, Gott sei Dank, ein freies Land und offenes Land. Und das war also möglich. Und das hat mein Freund mit seinen langen Briefen angekündigt und Bildern. Und das hat also eine entscheidende Rolle gespielt. Es ist so, dass für die meisten Araber, das ist übrigens erhalten geblieben, ist Deutschland ein sehr attraktives Land. Deutschland befand sich historisch nie in Konflikt mit dem arabischen Raum. Im Gegenteil, Deutschland hat gekämpft gegen die Kolonialherren der arabischen Welt, gegen die Franzosen und Engländer. Die Deutschen galten sie als Freunde der Araber, auch wenn das vielleicht eine einseitige Liebe war. Naja, wie auch immer, also Deutschland hat auch darüber hinaus einen sehr guten Ruf, was den wissenschaftlichen Standard anbetrifft. Und war das für mich wichtig. Es kam auch hinzu, dass ich hundertprozentig wusste, dass man zu der Zeit in Deutschland arbeiten konnte. Das waren alles wichtige Elemente meiner Entscheidung, denn ich stamme aus einer ganz einfachen, eigentlich kinderreichen Familie, die eben wenig Geld hatte. Und es war für mich wichtig zu arbeiten und so ist es auch gekommen. Also nach 10 Tagen Deutschlandaufenthalt habe ich auf dem Bau gearbeitet. Ich kann mich erinnern, dass dieser Freund, der in Münster war, mir den Satz beigebracht hat, ich will arbeiten. Und ich ging zur Baustelle damals und sagte, ich habe da den Satz fast vergessen. Es blieb nur das Wort, ich arbeiten. Und das war aber wichtig, darauf kam es an. Und ich habe tatsächlich angefangen zu arbeiten nach 10 Tagen. Ja, das ist auch etwas kompliziert mit meinem Studium. Eigentlich war das dem Wunsch meines Vaters zufolge, er wollte, dass einer von seinen Söhnen Bauingenieur wird. Er war nämlich als junger Mann, so als eine Art Buchhalter, beim Straßenbau tätig und hat gesehen, wie die Ingenieure kamen, die Bauingenieure mit schönen Autos und so. Und er wollte, dass seine Söhne eben, oder mindestens einer, so kommt. Und ich hatte aber überhaupt keine Veranlagung, sowas zu lernen. Und so habe ich einige Zeit verloren, habe mich gequält sozusagen mit dieser Fachrichtung in Aachen. Und dann habe ich mich entschieden für Volkswirtschaft. Ich war politisch sehr interessiert, auch in Deutschland. Und habe mit arabischen Parteien und Entwicklungen und so weiter sympathisiert und das genau verfolgt. Und so habe ich gedacht, Volkswirtschaft zu studieren ist eine gute Basis für meine politische Arbeit, die ich später machen wollte, was aber unterblieb. Ich bin ja Journalist geworden. Aber naja, ich meine, es war dennoch eine richtige Entscheidung. Volkswirtschaft hat mir gelegen. Und ich habe mein Studium, ja, ich habe Prädikatsexamen in Hamburg gemacht und ich war ein guter Student, alles in allem, und es ist gut gelaufen. Die Abdelhadis, das ist eine bekannte Familie in Palästina, und die hat tatsächlich Teile Palästinas zeitweilig im 18. und 19. Jahrhundert regiert. Ja, und mein Großvater war ein wohlhabender Mann. Und normalerweise hätte auch mein Vater reich sein sollen. Aber mein Großvater wurde unter nicht genau definierten Umständen ermordet. Das muss wohl 1920 gewesen sein ungefähr. Und mein Vater war zu jener Zeit Schüler an einer angesehenen Schule in Nablus, die später eine Universität geworden ist. Das ist eine An-Najah-Schule. Und normalerweise, wenn mein Großvater gelebt hätte, wäre mein Vater einer der angesehenen Akademiker in Palästina, aber er musste dann seine Schule abbrechen und hat nur die Mittelreife dann beendet. Und die Erbschaft von ihm wurde verschleudert von Verwandten, da er sehr jung war, und von ihm selbst ein Teil, ne? Denn er war der einzige Sohn seiner Eltern, hatte 4 Schwestern, aber die Mädchen galten nicht so richtig damals. Also er war der Erbe, der wesentliche Teil der Familie. Der war wohl verzogen, also der hat sich immer durchgesetzt gegen seine Mutter, die übrigens aus der Türkei stammt, meine Großmutter. Übrigens, als ich nach Deutschland kam und ich habe gemerkt, dass die Leute Vorurteile hatten gegenüber Araber und Palästinenser, habe ich gedacht, da musst du versuchen, dich zu retten. Dann habe ich gesagt, ja, aber meine Großmutter ist aus der Türkei. Das wurde noch schlimmer. Das wurde also auf jeden Fall nicht besser. Denn wer Vorurteile hat, hat die halt gegen alle Ausländer. Wie gesagt, also mein Vater dann hatte dann, als er meine Mutter mit 17, 18 geheiratet hatte, die war etwa so alt wie er selber. Und die hatten also wenig, sehr wenig. Und dann sind sie nach Jenin umgezogen. Jenin ist eine kleine Kreisstadt, auch ein kleines Handelszentrum für die umliegenden Dörfer. Und er ist nach Jenin umgezogen mit seiner jungen Frau. Und dort bekam er, die beiden Eheleute bekamen also 10 Kinder. Mit wenig Einkommen. Mein Vater hatte also, wie gesagt, zeitweilig als Buchhalter gearbeitet oder Schreiber auch. Und dann später wurde er Schreiber beim Gericht. Und zwar hat er für die Analphabeten ihre Anträge geschrieben, mit der Hand. Und das war ein Tageseinkommen, was eben nicht stabil war. Es konnte also einen Tag Geld geben, einen anderen überhaupt nicht. Und so waren wir häufig darauf angewiesen, dass auf dieses sehr risikoreiche Einkommen, und häufig hatten wir wirklich nichts zu essen gehabt. Also meine Mutter war in erster Linie eine Mutter, sie hat 10 Kinder geboren, und es ist so, dass diese Frau von uns allen Kindern als Heilige angesehen wird. Sie wird sehr, sehr respektiert, sehr geachtet, weil sie eben für die Familie also voll im Einsatz war. Sie war abends nie in der Lage, zum Beispiel ein Fest mitzumachen oder gesellig zu sein, weil sie immer einschlief. Sie war so erschöpft. Sie war überhaupt nicht so eine Frau, die rumschrie oder so. Aber wir haben sie wirklich respektiert. Und sie hatte manche Sachen ganz putzig gemacht. Zum Beispiel, wir brauchten irgendwie ein bisschen Taschengeld, aber das Geld war so knapp. Und meine Mutter hatte ein System gehabt. Sie hatte also die Groschen, die sie hatte, und das waren ja immer sehr wenige Groschen, so verteilt auf Schränke und in bestimmten Verstecken. Und wenn jetzt ich kam und sagte, Mutter, also ich brauche ein bisschen Geld, also ich habe nur noch einen Groschen und der liegt auf dem Schrank. Und so konnte man also dann sagen, gut, dann nehme ich nur die Hälfte oder so. Ne? Und so hat sie das so geregelt, dass keiner böse war. Und sie war einfach, sie war Analphabetin, sie hat nie die Schule besucht. Ja, in Palästina, wo ich aufgewachsen bin, ist Bildung das A und O der jungen Leute. Also jeder Vater, jede Familie ist bestrebt, dass die Kinder Akademiker werden. Ja, die Palästinenser haben die Erfahrung gemacht, durch die Entstehung Israels, dass man sein Land und das, was man aufgebaut hat, verlieren kann. Aber nicht, was man im Kopf hat. Das heißt, das kann keiner einem das wegnehmen. Und tatsächlich, ich habe das in meiner Generation erlebt, wie Flüchtlingskinder nicht mal Geld hatten für eine Öllampe, also für das Öl, was in einer Öllampe ist. Und die lernten wirklich nachts draußen unter einer Laterne oder Mondlicht sogar. Und die hatten manchmal auch kein Papier. Die haben auf der Straße ihre Mathematikaufgaben gelöst mit Kreide. Kreide haben sie dann irgendwo rausgeholt aus den Steinen. Es war ein Drang, einfach zu lernen, von der Stelle zu kommen und etwas darzustellen. Und wir sehen, dass in dem Land also über 100.000 Akademiker gibt, ein sehr großer Prozentsatz im Vergleich zur Bevölkerung, was da in den besetzten Gebieten lebt. Wir sehen, dass das Land Palästina Akademiker exportiert, auch an die arabische Welt. Und wir sehen, dass die Palästinenser auch einen sehr wesentlichen Beitrag geleistet haben für den Aufbau in den Golfstaaten, in vielen Universitäten in der arabischen Welt arbeiten als Professoren. Ja, ich kann mich gut erinnern, und zwar, ich bin mit einem Schulfreund von meiner Heimatstadt mit dem Taxi, das ist da üblich mit Sammeltaxi, nach Beirut gefahren. Und wir waren durch die Gründung Israels vom Meer abgeschnitten. Also wir haben jahrelang das Meer nicht gesehen. Israel wurde 1948 gegründet. Ich bin 1939 geboren. Und in der Zeit von 1939 bis 1948 war ich oft bei meiner Schwester in Haifa. Sie war dort verheiratet. Und ich habe also das Meer geliebt, und wir haben als Kinder dort gespielt am Strand und wir haben immer Fische bekommen und so weiter. Aber dann waren wir bis 1958, als ich nach Deutschland kam, vom Meer abgeschnitten. Das war wirklich ein gewaltiger Verlust, also so für uns, ne? Ein Teil der Landschaft so zu verlieren, was sehr, sehr wesentlich war. Und jetzt waren wir plötzlich in Beirut, und von Beirut wollten wir mit dem Schiff fahren, und dann wir hatten Sehnsucht nach dem Meer. Also mein Freund und ich haben wirklich ohne lange darüber zu reden, haben unser Koffer abgestellt und sind gerannt. Sind gerannt, um das Meer zu sehen. Wir waren so begeistert. Ja, und von diesem Meer sind wir getragen worden mit dem Schiff. Wir konnten uns das nicht anders leisten damals, also Flugzeug war nicht drin. Und wir sind mit dem Schiff von Beirut bis Genua gefahren in Italien. Und das war für mich auch eine sehr schöne Reise. Und da begegnete ich auch die ersten Europäer und Amerikaner. Es war also für mich sehr, sehr schön. Und dann, ich hatte also 500 Mark damals mitgehabt, schon umgetauscht. Eine Tante hatte also in der Golfregion gearbeitet und sie hat mich gemocht. Sie hatte keine Kinder gehabt, sie war Hebamme. Ja, und als ich dann mein Abitur hatte, habe ich gesagt, jetzt brauche ich dich. Und dann hat sie geholfen, sie hat mir diese 500 Mark gegeben und meine Mutter hat sie mir dann zugenäht in eine Hosentasche, die ich anhatte, weil ich eine furchtbare Angst, eine panische Angst hatte, die konnten geklaut werden, vor allem in Italien. Ne? Die Araber haben die Vorurteile, die Italiener seien also die besten Taschendiebe der Welt. Und selbst den italienischen Präsidenten hatte ich damals für einen Taschendieb gehalten. Also ich war also wirklich so naiv und so kindisch und ängstlich um mein Geld. Und so viel Geld habe ich noch nie gesehen gehabt. Und ich fuhr dann mit dem Zug von Genua bis München und später Münster. Und da war mein Schulfreund und der hat mir schon also jetzt ein Zimmer auch gemietet. Er hat mich eingeführt und Münster ist wirklich eine sehr schöne Stadt. Ich habe mich sehr gut gefühlt, sehr wohl gefühlt. Ich habe überhaupt keine Sehnsucht gehabt nach meiner alten Heimatstadt. Im Gegenteil, wenn ich träumte, ich wäre in Jenin in meiner Heimatstadt, dann bin ich aufgewacht. Das war wie ein Albtraum. Ja, diese Zeit der Armut und dann noch dazu die Perspektivlosigkeit damals, dass alle meine Freunde am Studieren waren. Ich hatte Angst, da hängen zu bleiben. Da war nichts, es war keine Arbeit, ich hatte keine Zukunft dort. Ich konnte es nicht fassen vor Glück, als ich in Deutschland war. Ne? Es war für mich wirklich das Leben schlichthin. Ja? So Perspektive studieren, mit Menschen zusammenkommen, eine offene Gesellschaft, es war fantastisch. Ich war also hellwach, ich hatte immer so ein Heft bei mir in meiner Tasche und wenn einer mir ein Wort sagte, Fantasie, ich sage, wie war das Wort Fantasie, wie schreiben Sie das? Mit F oder PH und dann, ich habe das notiert und dann, ja, und dann falsch übersetzt und dann nachgeschlagen zu Hause. Ich war also total am Leben. Als ich nach Deutschland kam, war es nicht zwingend notwendig, dass man also jetzt als Tourist kam oder als Student. Ich habe wohl angegeben, dass ich in Deutschland studieren will und das hat gereicht. Es war nicht kompliziert. Später, als dann sehr viele Ausländer nach Deutschland kamen, hat man das verschärft. Da musste man also eine Studienbescheinigung haben und Zulassung und dann bekam man einen Stempel von der Ausländerpolizei und so. Aber das war ja alles glatt und außerdem, ich hatte tatsächlich natürlich Kontakte zu Hochschulen und so und ich wollte ja studieren, ich hatte mein Abitur. Von daher hatte ich also persönlich so gut wie nie Schwierigkeiten mit Ausländerbehörden. Also die ersten Tage in Münster habe ich versucht, ein bisschen Deutsch zu lernen, auch privat, auch von Freunden und so. Ich habe keinen Kurs belegt, weil ich einfach auch arbeiten wollte. Und ich habe tatsächlich gearbeitet auf dem Bau. Und ich habe da gemerkt, dass ich also ich war zwar körperlich gesund einigermaßen und kräftig, aber ich wusste nicht, wie man arbeitet. Das muss man auch lernen. Arbeit muss gelernt sein, also vor allem die körperliche Arbeit. Ich habe mich auf die Arbeit so gestürzt, ja, und ich habe gemerkt, ich hatte dann plötzlich keine Luft. Und die deutschen Arbeiter haben mir wirklich nach und nach beigebracht, wie man arbeitet. Zum Beispiel, wenn man eine Zementmaschine bedient auf dem Bau, man darf das nicht so hektisch machen. Da muss man also stechen und dann eine Sekunde warten, so oder zwei, drei Sekunden, und dann Sand oder Zement reinwerfen. Es ist ein Rhythmus, was man lernen muss. Ich muss sagen, diese Zeit war für mich auch sehr wichtig in Deutschland, ne, weil ich habe wirklich die deutsche Arbeiterschaft auch kennengelernt. Ich war bei sehr vielen Arbeitern zu Hause. Wir hatten wirklich sehr gutes Verhältnis. Es waren deutsche und auch ausländische Arbeiter. Ich war sehr gerne bei Griechen und Türken, die wir waren also zu Hause, dann haben sie schön eingekauft und gekocht und haben mich eingeladen und haben gesagt, oft so, es geht uns doch gut. Es war so, dass für mich waren das wirklich eine wichtige Zeit, auch zu sehen, dass die Menschen, wo sie auch herkommen, sehr nah beieinander sein können. Ja, die Phase des Arbeitens hat also gedauert fast 5 Jahre so. Und allerdings immer mit Unterbrechungen, Studium dazwischen hin und her, ein Scheinchen gemacht oder dies und jenes und dann zurück zur Arbeit. Wenn ich dann wieder studieren wollte, dann hatte ich plötzlich Schulden, das war dann unangenehm, dann musste ich doch wieder arbeiten gehen, dann habe ich mein Zimmer gekündigt. Man hatte ja nur ein Zimmerchen gehabt bei einer Familie. Und dann musste ich wieder neu und so weiter. Es war also wirklich kein geordnetes Leben. Und leider war ich damals so vom Alltag so irgendwie aufgeschluckt worden. Ich konnte also nicht so jetzt sagen, na, mach doch was anders. Das ist nicht das, was du wolltest. Das hat gedauert. 5 Jahre hat es gedauert, bis ich dann beschlossen habe, dann nach Hamburg zu gehen und in Hamburg dann ein Studium der Volkswirtschaftslehre zu beginnen. Als ich in Hamburg war, war mir ganz klar, das ist es. Das willst du jetzt machen, das machst du auch zu Ende. Und ich habe auch dort arbeiten müssen. Allerdings, ich hatte ein wahnsinnig diszipliniertes Leben geführt. Ich habe jeden Tag 5 Stunden gearbeitet, mindestens 5 Stunden. Und zwar, das galt auch für Samstag und Sonntag. Für die Uni. Und alles nebenbei habe ich auch gemacht, gearbeitet. Ich habe damals am Geologischen Landesamt, so nannte man das, gearbeitet, habe also Karten bunt gemalt. Das waren geologische Karten von der U-Bahn, was man da am Bauen war. Die Geologen haben Skizzen gemacht und die mussten dann bunt gemalt werden. Und das war eine ganz einfache Arbeit, also kinderleichte Arbeit. Sand musste braun sein und Kalk eben andere Farben und so weiter, damit dann die Geologen schnell erkennen, was sind das für Segmente und so. Wir haben also für die Stunde damals 5 Mark bekommen. Das war gutes Geld und ich hatte also ein relativ kleines, bescheidenes Zimmer. Aber ich habe sehr, sehr fleißig gearbeitet und ich habe mein Studium also nach 10 Semestern beendet und das war also ein Prädikatsexamen. Es war also alles sehr, sehr gut gelaufen. Ich bin dann 1970 so ungefähr fertig geworden mit dem Studium. Ich habe in Hamburg dann eine Frau kennengelernt, die mein Leben stark beeinflusst hat. Ich habe im Studentenheim gelebt. Sie war damals Sekretärin beim Stern. Ihr Vater war wohl ein richtiger katholischer Arbeiter, aber er war verstorben, als sie kennenlernte. Aber sie war ein richtiges Arbeiterkind und sie war Sekretärin, eine sehr gute Sekretärin. Sie hat nämlich meine Diplomarbeit später so geschrieben, also wunderbar und so. Und diese Frau war also 4, 5 Jahre jünger als ich. Sie kam dann in das Leben der Studenten, wo ich auch wohnte, im Studentenheim und so. Und meine Freunde wurden dann ihre Freunde und die haben sie alle auch gemocht. Und wir waren also wirklich eine sehr interessante Gruppe dort aus allen Fachrichtungen, also Soziologen, Musikwissenschaftler. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, Literaturwissenschaftler. Zum Beispiel als Ausländer habe ich sehr viel gewusst über die DDR-Literatur damals. Ne? Also weil wir einen Arbeitskreis hatten, DDR-Literatur damals. Ne? Also das war schon ein Privileg für mich. Ne? Und so waren auch meine Freunde, die waren sehr offen, sehr interessiert. Und diese junge Frau, meine Freundin, sie hat also nur mittlere Reife gehabt und sie wurde motiviert von uns, so dass sie auch vielleicht ihr Abitur nachholt. Und tatsächlich, wir saßen alle mit ihr nachts und haben gearbeitet, mit ihr Mathe geübt und so weiter, damit sie wieder reinkommt. Und sie hat dann eine Begabtenprüfung gemacht in Bremen und hat sie mit 1 bestanden. Und dann hat sie studiert und sie wurde Lehrerin. Also diese Frau ist für mich sehr wichtig gewesen in meinem Leben, weil sie sehr ehrlich war. Also wir waren zum Beispiel in der Studentenbewegung sehr engagiert. Wir haben demonstriert für Vietnam und auch für Palästina. Und sie hat nie mitdemonstriert. Ich habe auch nie versucht, dass sie mitdemonstriert, weil sie ganz andere Interessen hatte. Ich habe die Studentenbewegung so erlebt, dass für mich waren Fragen der Dritten Welt, also in erster Linie natürlich Palästinas, das Entscheidende. Und ich habe gemerkt, als ich nach Deutschland kam, dass die Deutschen natürlich mit den Israelis, mit den Juden früher ein ganz, ganz großes Problem haben, dass sie historisch einen wahnsinnigen Fehler gemacht hatten. Die Juden wurden hier verfolgt und auch vernichtet. Es war sehr schwierig, mit den Deutschen normal einfach über das Thema zu sprechen. Und eine Freundin von mir hat gesagt, man muss schon ein Psychiater sein, um auf diesen Konflikt mit den Deutschen einzugehen, als ein politisch orientierter Mensch. Früher war es noch viel schwerer als heute. Normalerweise jeder Deutsche, der sich kritisch zu Israel äußert, hat Angst, dass er als Antisemit aufgefasst wird. Die Studentenbewegung war da ganz anders, hat damit aufgeräumt und hat gesagt, nein, also wir sind Antifaschistinnen und unsere Eltern, sie müssen erklären, warum sie für Hitler waren, warum waren sie für den Holocaust oder warum haben sie das verschwiegen. Denn ich hatte auch schlechte Erfahrungen. Zum Beispiel, ich hatte gewohnt, bevor ich im Studentenheim war, bei einer Frau. Sie war schlicht gestrickt und ich habe dann ihr erzählt, was mit uns in Palästina läuft, dass die Menschen vertrieben worden sind, dass sie Opfer Israels sind. Und dann hat sie gesagt, zu meiner Überraschung, und das hat mich damals sehr, sehr schockiert, dann hat sie gesagt, ich habe es doch immer gewusst, dass Hitler recht hatte. Und genau das Gegenteil wollte ich ja erreichen mit ihr, dass Unterdrückung nie sein darf, dass man nie Menschen verfolgen darf. Aber sie hat das dann so verstanden, dass die Juden schlecht seien. Also die Studentenbewegung war für mich das erste Mal, dass ich in Deutschland erfahre, dass deutsche junge Leute mit mir, mit den Palästinensern solidarisch sind in Deutschland. Und ich habe wirklich bis dahin eigentlich immer mehr Kontakt zu den Frauen gehabt, zum weiblichen Geschlecht, so, weil das ja ein ganz natürliches Verhältnis auch ist. Aber da begann ich tatsächlich Freundschaften auch zu deutschen Männern zu entwickeln, was für mich sehr, sehr wichtig war. Die ließen sich verprügeln, regelrecht, für die Rechte der Palästinenser. Ich habe das erlebt und ich habe dann angefangen, wirklich diese jungen Männer richtig zu lieben, ne? Also zu schätzen, zu respektieren. Von daher war das so, dass mit der Studentenbewegung konnte ich mich zum ersten Mal auch als Homo Politikus konnte ich mich wohlfühlen. Vielleicht ja, bin ich angekommen. Wir haben demonstriert in erster Linie damals für die Vietnamesen. Und in zweiter Linie haben wir das gekoppelt mit Palästina. Und wir haben also dann Seminare veranstaltet mit deutschen Studenten. Es kann mich erinnern, da war eine Veranstaltung vom israelischen Botschafter, also im Auditorium Maximum. Der Botschafter hieß, glaube ich, damals Asher ben Natan. Das war ein gut aussehender Mann, österreichischer Abstammung, sprach also perfekt Deutsch. Und viele kamen, um ihn zu sehen, weil er auch ein guter Typ, der sah aus wie Kurt Jürgens, dieser Schauspieler. Hosi ist ja auch ein alter Mann. Und dann sind wir dann an die Bühne gegangen und haben gesagt, wir wollen aber diskutieren und nicht Vorträge hören. Das Publikum kam aber nicht, um uns zu hören, sondern um diesen Mann zu hören. Und dann gerieten wir in Konflikt mit dem Redner. Und dann war das so organisiert, dass tatsächlich Schlägertrupps da waren, um uns daran zu hindern. Das hat die israelische Botschaft organisiert und wir waren auch organisiert. Wir hatten also Studenten und Arbeiter, palästinensische Arbeiter, die auch sich dem gestellt hatten. Und das gab es in Frankfurt, das gab es in Hamburg. Ich war in Hamburg damals. Und damals ist der heutige PLO-Vertreter, übrigens Abdallah Franji, so zusammengeschlagen worden, dass er ins Krankenhaus eingeliefert wurde, bei so einer Veranstaltung, nicht in Hamburg, sondern in Frankfurt. Bei uns sind andere Leute zusammengeschlagen worden, aber ich war nicht geschlagen worden. Ich war einer der Redner dort. Nicht? Also ich habe da was erzählt. Das war natürlich dumm, so etwas zu machen, denn die Bevölkerung wollte das nicht. Die wollten was ganz anderes. Wir haben ihnen das aufgezwungen und wir fanden das ganz gerecht. Also es geht ja schließlich um die Gerechtigkeit und die... dass die Unterdrückung der Palästinenser aufhören muss und dieser Mann hier macht Propaganda für Israel, für eine Militärmacht in der Region und für den Kolonialismus und so weiter. So war das damals unsere Überzeugung. Ja, also man konnte als Ausländer voll integriert werden. Es waren auch ganz führende Persönlichkeiten, kamen aus dem Ausland, aus dem Iran oder Lateinamerika. Ne, und die haben also auch Bücher verfasst, die zum Beispiel sich mit dem Iran befassten und auch mit den Verhältnissen in Lateinamerika und auch in Palästina. Es war so, dass da überhaupt keine Barrieren waren. Ne. Ja, also die Studentenbewegung im Vergleich zu der Phase in den Betrieben, wo ich gearbeitet hatte, war natürlich ein neuer Abschnitt in meinem Leben. Es war ja auch so, dass die Bücher, die ich da gelesen hatte, wir hatten zum Beispiel Karl Marx gründlich in Kursen gelernt. Also regelrecht wie Studium haben wir das gemacht. Wir haben Arbeitskreise, wir haben also das Kapital, was ja sehr, sehr trocken ist, 1, 2 und 3, also weitgehend durchgearbeitet. Das war damals aber auch nicht nur in der Uni, sondern auch am Rande der Uni möglich, überall so bürgerliche Kreise, so Lehrer und Lehrerinnen und so weiter, haben sich dieser neuen Entwicklung geöffnet. Es war für mich natürlich eine neue Entwicklung, die auch sehr geistreich war und natürlich einseitig politisch und so, aber erhellend. Ne? Also das ist ja ein Teil der europäischen Kultur, was wir damals eingesaugt haben. Denn wenn ich bedenke, was Karl Marx bedeutet, er hat ja die ganze Philosophie zu seiner Zeit intus gehabt. Und das hat sich widerspiegelt in seinen Schriften. Und das war für mich eine Vertiefung in die europäische Kultur, die ich später noch ausbauen konnte. Ja, und dann nach dem Studium habe ich eine Weile gearbeitet an einer Institution, nannte sich die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, als Ökonom. Ich habe also mit 2 Ärzten gearbeitet und wir haben also geforscht über die Arzneimittelversorgung in Deutschland. Ich hatte also die ökonomischen Aspekte zu untersuchen und ich habe eine Weile dort gearbeitet, aber es hat mich nicht sehr angesprochen. Ich habe gemerkt, ich bin eigentlich nicht, also mir liegt das nicht so sehr als Wissenschaftler zu arbeiten. Und habe später entdeckt, dass Journalismus eigentlich mein Metier ist. Ja, ich habe dann im Laufe der Zeit geschrieben, ein Buch verfasst mit anderen zusammen über die Palästina-Frage und die Bundesrepublik und Israel. also deutsche Freunde und ich. Und ich hatte also mich befasst mit den deutschen Medien und die Palästina-Frage. Das war also mein dann Beitrag, der länger war in dem Buch. Und dann habe ich gemerkt, also das Schreiben liegt mir vor allem, wenn es so um politische Fragen geht. Ich hatte also auch ab und zu Vorträge gehalten, also das war eigentlich mehr als ab und zu, ich habe häufig Vorträge gehalten und ich habe gemerkt, ich hatte eine Freude daran zu formulieren, auch zu diskutieren mit den Leuten. Und dann hat es sich so angeboten, dass ein Freund von mir, den ich von früher kannte, ein Ägypter, seine Promotion abgeschlossen hatte und eine Arbeitsstelle bei der Deutschen Welle hatte. Aber das war mehr oder weniger eine Übersetzungstätigkeit. Ich habe dann die Arbeit angenommen, weil das ein gutes Angebot war, auch vom Verdienst her und überhaupt die Bedingungen waren nicht schlecht. Und dann habe ich gemerkt, ich will nicht als Übersetzer tätig sein, sondern ich will als journalistisch, als Redakteur also arbeiten. Und dann habe ich dann ein Volontariat bei der Deutschen Welle und beim WDR gemacht. Das war 1979, 80 so. Und dann habe ich das gemacht, also Rundfunk- und Fernsehjournalismus. Dann habe ich eine Redakteurstelle bei der Welle bekommen, und zwar im arabischen Dienst der Deutschen Welle, und habe dort also bis 1995 dann gearbeitet. Ja, also ich habe früher gedacht, Politiker zu werden. Bin also davon ausgegangen, ich werde dann, damals war es naheliegend als Palästinenser, dass man in PLO-Gremien arbeitet, also Palästinensische Befreiungsbewegung. Es gibt da sehr viele Möglichkeiten, was man machen kann. Ne? Dann habe ich aber gemerkt, durch kurze Aufenthalte im arabischen Raum, dass ich eigentlich lieber in Deutschland bleiben will. Die politische Konfrontation ist mir zu heftig dort. Es sind einfach zu viele Risiken und ich habe gemerkt, dass ich durch meinen langen Aufenthalt in Deutschland eigentlich viel Distanz brauche. Also ich will nicht so an der ersten Front sein. Und andererseits fühlte ich mich doch verpflichtet, die deutsche Öffentlichkeit aufzuklären, einen Beitrag dazu zu leisten, wie es da läuft. Also, wobei ich großen Wert darauf gelegt habe, redlich zu bleiben. Also, aber eben die Aspekte der Palästinenser, ihr Leiden, ihr Konflikt, wie sie aus ihrer Sicht, wie sie ihn sehen, hier zu widerspiegeln. Ohne den Anspruch zu erheben, das ist die ganze Wahrheit. Aber so sehen die Palästinenser diesen Konflikt oder dieses Ereignis, ein bestimmtes Ereignis. Und ich habe auch manchmal mit Palästinensern bis zur Zeit übrigens Probleme manchmal, dass sie mir sagen, Mensch, du hast ja so gesprochen wie ein Orientalist. Die erwarten von mir also, dass ich dann so auftrete und auf den Tisch klopfe und so weiter. Aber ich finde auch als Journalist, soll man wirklich informieren. Ne? Wobei ich dann ganz klar sage, ich kenne die palästinensische Seite sehr gut und ich will euch sagen, wie die Palästinenser das so und so sehen. Und so kam es auch, dass ich dann dachte, ich bleibe in Deutschland. Und das war für mich auch wiederum sehr, sehr entscheidend, diese Entscheidung gefasst zu haben, in Deutschland zu bleiben. Und zu sagen, ich will die deutsche Staatsbürgerschaft und ich bin ein deutscher Staatsbürger und ich will gar nicht mehr zurück. Nach natürlich vielen, vielen eigenen Kämpfen mit mir selbst, wo man nächtelang bleibt und mit sich selbst auch versucht, da zu einem Ergebnis zu kommen, es war die Ende eines Quals eigentlich. Ne? Da fällt mir so ein Bild, was ich mal bei Jean-Paul Sartre gelesen hatte, und zwar zu ihm ist mal ein Widerstandskämpfer gekommen während der Nazi-Zeit, als die Nazis also Frankreich besetzt hatten, und hat zu Sartre gesagt, also ich leide unglaublich sehr darunter, dass ich mich nicht entscheiden kann. Einerseits möchte ich mich der Widerstandsbewegung anschließen, andererseits ist meine Mutter so krank und ich möchte sie pflegen. Und ich weiß nicht, wäre auch meine Pflicht, ich weiß nicht. Und Jean-Paul Sartre hat ihm wirklich eine sehr gute Antwort gegeben und die hat mir auch geholfen. Er hat ihm gesagt, du musst dich entscheiden. Und wenn du dich aber für die eine Sache entscheidest, dann musst du die andere vergessen. Entweder Widerstand oder Mama. Ich weiß nicht, wie der Mann sich entschieden hatte, aber wichtig ist, dass man sich entscheidet und die andere Sache dann nicht mehr so sieht. Ja, ich habe dann zu der Zeit meine Frau kennengelernt. Sie ist also aus der Gegend, eine Deutsche. Sicherlich hat sie eine Rolle gespielt, aber nicht die entscheidende. Die entscheidende Rolle war in mir selbst, ne, gereift soweit. Ich wollte nie Kinder haben, weil ich selbst als Kind, ich habe also viel gehungert, ich war krank. Ich habe eigentlich meinen Vater das nicht verziehen, dass er Kinder in die Welt gesetzt hatte, die er nicht in Wohlstand, also behutsam, Gesundheit und so weiter erziehen konnte. Und ich hatte eine schreckliche Angst gehabt, dass das meinen Kindern auch zustoßen konnte, obwohl das nicht realistisch ist, weil ich immer gut verdient hatte und ich wäre in der Lage gewesen, meine Kinder zu ernähren. Aber es war subjektiv. Und ich kann vom Glück reden, dass die Frau, die ich geheiratet hatte, zwei Kinder hatte. Die Kinder meiner Frau, die habe ich als meine eigenen betrachtet und ich habe sie sehr, sehr gerne. Und heute sind das erwachsene Menschen, eine junge Frau und ein junger Mann. Und ich kann mit Freude und Stolz erzählen, dass sie mir keinen einzigen Vorwurf machen. Ich war 38 Jahre alt, als ich dann mich für die Gründung der rheinisch-palästinensischen Familie entschieden, denn meine Frau stammt aus dem Rheinland und die Kinder waren so 4 und 8. Heimat ist für mich etwas, was ich mit Landschaft und Freunden verbinde und etwas, was sehr flexibel ist. Also ich neige dazu, wenn ich unterwegs bin und mich wohlfühle, nette Menschen um mich habe, schöne Landschaft, ich fühle mich angenommen, dass ich sage, hier kaufe ich mir ein Haus. Meine Frau musste mir das immer ausreden. So viele Häuser hätte ich auch gar nicht kaufen können. Ich habe mich also zum Beispiel streckenweise in Griechenland verliebt und in diesen Inseln. Und da wollte ich dann dort bleiben. Auch in Sizilien hatte ich mich zeitweilig so verliebt, dass ich auch dort ein Haus kaufen wollte und leben wollte. Und in der Toskana war ich auch so ganz ver. Dann dachte ich, hier willst du auch sterben. Und Deutschland mag ich auch sehr, also zum Beispiel auch Bayern, weil Bayern wirklich ein sehr grünes und schönes und auch diese Seenlandschaften, das ist also faszinierend und da müsste ich auch ein Haus haben und, und im Endeffekt habe ich überhaupt kein Haus, eine ganz einfache gemietete Wohnung und habe aber viele Heimatländer, die ich gerne habe und wo ich mich gerne aufhalte. Und natürlich ist es wichtig, dass man auch ein geregeltes Leben hat, dass man auch überleben kann. Letztendlich stelle ich mir das so vor, dass wahrscheinlich ich die Wahl habe, entweder bleibe ich hier oder wenn man sehr alt ist, vielleicht komme ich nach Amman, wo also ich habe 35 Neffen, Neffinnen und Neffen und die mögen mich und ich mag sie alle und die sind alle irgendwie tüchtig, also sie studieren und machen und lassen. Zurzeit studiert einer von ihnen in Bochum und fängt jetzt so an wie ich, also mit der gleichen Begeisterung wirklich. Der hat sein Studium schon abgeschlossen in Amman an der Uni. Der ist Ingenieur, Maschinenbauer Er sagte ihm kürzlich, er war bei mir. Mensch, es fängt ja bei dir an und bei mir ist es das Ende bald, irgendwie in 10 Jahren oder 5 Jahren, ich weiß nicht, ich bin 65. Und er sagt, nein, nein, also du bist noch jung und so, wie man das halt immer sagt. Aber es ist wirklich so, erinnert mich an meinen Anfang.